Hallo und herzlich willkommen zum Podcast TV Media im Kino. Wir, die TV Media Redaktion, sprechen über aktuelle Kinoneustarts und helfen euch zu entscheiden, für welche Filme sich ein Kinoticket lohnt. Schön, dass ihr da seid und viel Spaß mit der Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum TV Media Kino Podcast. Wir sprechen auch heute wieder über drei neue Filme, die diese Woche in den österreichischen Kinos anlaufen. Und zwar das Horror-Drama Nightborn, den Animationsfilm Paw Patrol, der Dino-Film und das Drama Dreams mit Jessica Chastain. Mein Name ist Jakob und mit mir am Tisch sitzen heute die Ina.
Hallo.
Und ein neues Gesicht bzw. eine neue Stimme. Hallo Susanne, stell dich gerne mal vor.
Ja, hallo, ich bin die Susanne. Ich schreibe auch für TV Media, bin vor allem im Kino und Streaming unterwegs und ich freue mich, dass ich heute dabei bin.
Ja, schön, dass du vorbeigeschaut hast. Bevor wir wieder mit den drei Filmen wie gewohnt anfangen, führen wir unsere neue Tradition fort, dass wir am Anfang eine Frage stellen. Und passend zum Paw Patrol, neuen Paw Patrol Kinoabenteuer, habe ich mich gefragt, seid ihr eher Hunde- oder eher Katzenmenschen, Susanne?
Absolut Katze. Also ich mag beides, aber bei Katzen geht mir das Herz noch ein bisschen mehr auf, muss ich schon sagen.
Ich bin zu 100% ein Hundemensch. Ich liebe zwar alle Tiere, aber Hunde liebe ich ganz besonders und ich habe auch eine eigene Hündin, die Mokli.
Okay, ich muss mich der Susanne anschließen. Ich bin auch absoluter Katzenfan. Ich habe auch zwei Katzen. Ich freue mich, dass wir in der Überzahl sind von den Katzenliebhabern. Okay, dann kommen wir zum ersten Film. Susanne, stell uns gerne Nightborn vor.
Ja, Nightborn, ein wilder Ritt. Das ist der zweite Film von Hanna Bergholm. Sie hat ja vorher Hatching gemacht und da ging es auch um Trauma. Jetzt gehen wir noch mehr ins Trauma rein. Es geht um Elternschaftstraumata, Ängste, Herausforderungen. Also eine finnische Frau und ihr englischer Ehemann ziehen ins finnische Hinterland auf das alte Gut ihrer Großmutter und wollen dort eine Familie gründen. Und alles scheint so idyllisch, der Wald ist ein bisschen creepy, aber wir sind ja im Norden und nordische Folklore und Wälder sind nun mal was ganz Eigenes. Nur ist das Baby dann auch ein bisschen komisch, also es benimmt sich komisch, es ist gefährlich, es trinkt gerne Blut und diese Mutter, die Saga, die wird immer verzweifelter, sie merkt, wie sie sich verändert, wie das Baby sich verändert, wie alles im Haus drunter und drüber geht. Niemand will sehen, jeder winkt ab, du bist überfordert, du warst ja auch ein schlimmes Kind und so. Schaukelt sich das immer weiter hoch, was mit diesem Kind ist oder nicht ist, was Realität ist, was nicht Realität ist. Und ja, der Film taucht da mit sehr viel Folklore und Mystizismus und dunklen Szenen und ja, sehr viel Gore auch ein bisschen in dieser sehr verqueren Welt des Elternwerdens ein und war ja eine spannende Erfahrung.
Also im Endeffekt geht es ja irgendwie um den Druck und die erste Zeit mit dem Baby, irgendwie die ganze Erschöpfung und Überforderung, die da mitspielt. Ich kann da gerade, glaube ich, oder bald, hoffentlich nicht, relaten, weil ich ja schwanger bin. Und die postpartale Depression, um das es ja im Endeffekt irgendwie geht, hat, ich glaube, jede fünfte bis zehnte Frau, also Mutter sogar, das ist crazy irgendwie. Ich habe auf jeden Fall jetzt keine romantische Vorstellung mehr vom Babykriegen und vom nächsten Jahr. Und irgendwie für mich war das Schlimmste oder der Horror, der eigentliche Horror in dem Ganzen gar nicht das Baby mit den komischen Bedürfnissen, sondern das Gefühl, dass die Frau, also die Mutter, die Saga, mit ihren Sorgen komplett alleine gelassen wurde. Also irgendwie, das wird mich so triggern, wenn mich der Partner und generell das ganze Umfeld, auch die Mutter, hat sie ja überhaupt nicht ernst genommen. Ja, das hat mich irgendwie angewidert, dass niemand auf ihre Bedürfnisse eingegangen ist. Er hat ja dann auch irgendwie sogar gesagt, dass sie nicht lieben kann, sie nicht fähig ist zu lieben und sie ein Monster ist. Das fand ich irgendwie ganz schrecklich. Und das Schöne, unter Anführungszeichen, für mich war, oder das Schräge auch, dann der Moment, als sie begonnen hat, sich für die Bedürfnisse von ihrem Kind einzusetzen. Also sie hat dem Kind ja dann Dunkelheit statt Licht gegeben und das Blut von den Tieren und so. Also irgendwie hat das gezeigt, wie bedingungslos Mutterliebe ist, oder?
Aber ich finde, wie du gesagt hast, Ina, so, dass sie quasi von niemandem verstanden wird oder auch so gegaslightet wird quasi, finde ich es total clever, weil der Mann, gespielt von Rupert Grint, ist ja jetzt nicht unbedingt so der klassische toxische Partner, der sie jetzt emotional irgendwie misshandeln würde quasi, sondern er ist ja eigentlich so der klassische Good Guy, aber er ist halt eben so passiv und gutgläubig, dass es auch schon wieder überhaupt nicht ihr hilft, wie er sich verhält.
Er ist halt das klassische, der klassische Fall von, er ist überfordert und seine einzige Reaktion ist, reiß dich mal zusammen.
Das ist ja normal.
Und das, ja. Ich glaube, das ist generell ein Problem. Also ob du jetzt depressiv bist, ob du sonstige Neurogeschichten hast, ob du eben postpartum bist, da gibt es ein ganzes Spektrum. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist einfach zu sagen, reiß dich zusammen. Aber natürlich, es ist schwer, weil sie muss natürlich auch irgendwie ihren Weg finden mit diesem Kind. Und ja, es gibt nicht diese eine Lösung, finde ich. Und ich glaube, gerade am Schluss, wenn sie sich dem Kind dann ganz natürlich öffnet und, wie sie Nina gesagt hat, einfach mal beginnt auf es einzugehen, das jetzt nicht als Alien zu sehen, dann entwickelt sich ja was. Und dann ist er auf einmal derjenige, der überfordert ist. Aber
ja.
Er ist in einer schweren Situation. Also, und das finde ich auch gut, dass er nicht weder noch ist.
Ja, es ist überhaupt nicht so, also ich finde, der Film hat eine klare Botschaft, aber er ist trotzdem auch ambivalent oder die Figuren sind jetzt eben nicht gut oder böse. Und ich fand es total spannend zum Beispiel, dass das Kind ja, also das Kind ist ja quasi so das Monster, aber natürlich auch nicht wirklich. Und es wird ja auch nie gezeigt eigentlich. Ja, also man sieht das Kind, es ist total clever inszeniert, dass man das Kind nie vollständig zu Gesicht bekommt. Oder also man kann sich dann voll in sie hineinversetzen, wie sie das Kind sieht. Oder warum sie so auch irgendwie Angst oder Ekel oder Abneigung dem Kind gegenüber empfindet.
Das war ja auch sehr schön, weil so genervt von seinem Kind sie ist, so ich will damit nichts zu tun haben. Sie ist, wenn sie dann unterwegs ist und das Kind ist nicht um sie herum, dann kommt diese Panik hoch. Ich bin nicht beim Kind, ich muss zum Kind, wie geht's dem Kind? Und ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich. Ich denke schon, okay, da ist eine grundlegende, ich habe dieses Bedürfnis, Mutter zu sein, aber es ist nicht so rosig, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich denke, es gibt auch viele Frauen, die überhaupt nicht Mütter sein sollten oder wollen und die damit überhaupt nicht könnten. Und so, ja, Kind ist weg, Gott sei Dank. Und das ist eine Tragik einfach, dass du da nicht zueinander findest mit deinen Grundbedürfnissen.
Ja, ich habe mir auch irgendwie gedacht, dass es so schräg ist, dass es so viel Horror braucht, um das Frausein abzubilden, oder?
Obwohl der Horror, also eben, wir haben jetzt viel über das Inhaltliche oder das Thematische geredet, aber es ist natürlich auch irgendwie ein Horrorfilm. Ich hatte dann doch überrascht, wie wenig Horror da drin ist. Also es ist ja schon alles sehr alltagsnah quasi, also 10% weniger und da ist gar nichts Übernatürliches mehr drin in dem Film, habe ich mir gedacht.
Ja, ich finde, das hat sie in ihrem letzten Film besser mit hinbekommen, also mit diesem riesigen Ei, wo dieses Spiegelwesen rausschlüpft von diesem Mädchen und dieses sterile Umfeld, in dem diese total gebrochene Familie wohnt. Und da war einfach, das hat sie viel mehr noch reingepumpt und das war dann einfach viel klaustrophobischer. Eigentlich hier war es mehr so ein bisschen, ja, es war mir fast ein bisschen zu düster mystisch, aber ein bisschen, ich hätte es mir ein bisschen stringenter gewünscht, was sie erzählen will. Aber ja, es ist von der Stimmung, also sie kann das schon sehr gut, eigentlich diesen kleinen Raum zu nutzen und es ist halt einfach alles irgendwie falsch.
Ja, es hat so einen total mystischen, fast schon so fantastischen, wie so ein Fantasy-Film sieht dieses Haus, wo sie da wohnen, im Wald ja aus. Ja. Und es hat ja auch so Fantasy-Elemente oder sie stellt sich Fantasy-Elemente vor in diesem Wald. Und das fand ich schon alles sehr gelungen, das Setting. Aber mir war es dann auch ein bisschen zu, also ich finde alles, was der Film macht, total gut, aber mir war es ein bisschen zu wiederholend. Also ich finde, es hat sich dann doch recht schnell abgenutzt und ich finde, er hat halt eine Idee und die trägt schon irgendwie über die 90 Minuten, aber auch nur so gerade für mich.
Wie viele Punkte gibt ihr?
Susanne?
Ich würde ihm 7 geben.
Okay, Ina, wie viel würdest du geben?
Eigentlich 9 von 10 sogar.
Wow.
Ja.
Okay, also dir hat er wirklich gut gefallen.
Ja, voll.
Ich würde auch 7 von 10 Punkten geben. Gut, dann kommen wir zum zweiten Film diese Woche. Ina, bitte.
Genau, der zweite Film ist Dreams, Gefährliches Verlangen. Und es geht um Fernando. Das ist ein Balletttänzer aus Mexiko, der illegal von Mexiko in die USA reist, weil er sich seinen großen Traum erfüllen will und dort als Tänzer durchstarten möchte. Außerdem hat er mit der etwas älteren und wohlhabenden Jennifer eine Affäre. Die wohnt in San Francisco und ist in der Kunstszene unterwegs. Und sie ist eben, wie gesagt, ein paar Jahre älter auch als er. Und am Anfang könnte man denken, es wird irgendeine große Liebesgeschichte, aber schnell hat man dann gemerkt, dass es um viel, viel mehr geht. Es geht um Macht, es geht darum, ob zwei Menschen, die aus komplett unterschiedlichen Leben kommen, überhaupt auf Augenhöhe sein können. Und ja, es wird dann mit der Zeit immer unangenehmer und intensiver. Und das Ende will ich jetzt eigentlich nicht spoilern.
Ich fand ihn sehr steril teilweise. Da hätte ich weiß nicht, ob mir das gefallen hat oder ich bin auch immer so ein bisschen im Hin- und Her-Pendeln. Aber was mir sehr gut gefallen hat, ist das Thematische, weil wir das halt in der Vergangenheit oft so unreflektiert hatten bei Filmen, ist diese White Savior Thematik, die da sehr, sehr drinnen mitschwingt, und sie meint es auch gar nicht böse und sie will ihm helfen, aber sie muss halt feststellen, auf die eine oder andere Weise, die ich jetzt auch nicht sagen will, dass das halt kein formbares Objekt ist, was sie sich da ins Haus geholt hat, sondern...
Ich habe mich tatsächlich gefragt, was will sie eigentlich von ihm? Also klar, sie haben offensichtlich guten Sex und sie findet ihn attraktiv, aber... Ist das Liebe? Gesunde Liebe ist das
auf jeden Fall nicht. Sie hat diesen, also man merkt ja auch, sie hat ja diesen Fetisch einfach mit diesem Mexiko und diesem Mexiko-Balletttänzern und was weiß ich was alles. Und es ist halt diese altruistische, ich bin reich und ich möchte spenden und ich habe irgendwie so ein Pet-Project. Und sie hat sich das, und jetzt hat sie halt den Typen da kennengelernt in Mexiko, irgendwann so, wie das angespoilert wird. Und ich glaube, da verrennt sie sich irgendwie ein bisschen drinnen. Irgendwie, sie muss ihm eine Zukunft ermöglichen, sie muss ihm die große Karriere ermöglichen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, oh mein Gott, sie projiziert jetzt alles auf ihn, aber es ist natürlich schon irgendwie, da sind gewisse Ideen ihrerseits. Und er hat ja natürlich auch seine eigene Meinung. Ich meine, es ist natürlich jetzt die erste Hälfte, über die wir reden, wie das Ganze, es kommt ja noch mal viel härter, aber ja, ich verstehe, wo ihre Figur herkommt. Aber es ist halt natürlich, so funktioniert das nicht, und ich finde das auch schön, dass man da auch wirklich mal drüber reden kann, im Sinne von bei aller Güte und die sie hat vielleicht und bei aller Empathie, es ist halt die ganz, ganz, ganz verquere Machtgefälle, das da eigentlich entstanden ist und nicht wirklich Unterstützung.
Ich fand, sie war ein ganz unsympathischer Mensch, also ich konnte mit ihr überhaupt nichts anfangen. Ja, wahrscheinlich fast niemand, hoffe ich zumindest. Und generell hatte ich zu den Figuren wenig Zugang, also mir hat ein bisschen Wärme gefehlt. Ich fand es sehr kühl irgendwie. Es hat sich durch den ganzen Film durchgezogen.
Ich finde es voll interessant, dass sie jetzt sagt, sie ist irgendwie so auch empathisch oder will helfen. Ich habe das irgendwie gar nicht so gesehen. Also sie ist natürlich Teil dieser reichen Wohltäterfamilie, jetzt in Anführungszeichen. Also es wird auch etabliert, ihr Vater ist irgendwie schon so ein, hat schon ganz viele Stiftungen gegründet und leitet Projekte, macht quasi so Entwicklungshilfe, und ihr Bruder ja auch. Und ich habe das Gefühl, wir bekommen eher, sie ist halt eine reiche, weiße, privilegierte Person, die es nicht gewohnt ist, dass sie irgendetwas nicht bekommt, was sie will oder was sie anstrebt. Und das ist ja auch das interessante Thema, das der Film aufmacht, dieses Verhältnis eben in Amerika zu Immigranten, so spezifisch ja auch Mexiko. Der Film beginnt ja auch mit einer Szene, die jetzt gar nichts mit ihr zu tun hat, und die fand ich auch sehr eindringlich, die ersten 10 Minuten, was da gezeigt wird, ohne das jetzt vorwegzunehmen. Und ich finde diese Spannung schon total interessant, was sie glaubt, was sie mit ihm machen kann, oder was sie auch glaubt, was quasi in ihrer Vorstellung so Menschen von über der Grenze in ihrem Leben erreichen könnten überhaupt. Oder also da gibt es eine ganz klare Differenz und auch eine ganz klare Trennung, glaube ich, zwischen ihr und ihm, also auch schon ihrer Vorstellung.
Also ich bleibe schon dabei, dass sie eine gewisse Empathie hat, weil sie könnte ihr ganzes Geld auch in Yachten und Krypto reinpulvern, und sie will sie ja irgendwie den Leuten geben. Aber ich finde trotzdem natürlich, da habt ihr auch recht, sie kommt aus einer Welt, die dockt einfach nicht an dem an, wo diese Mexikaner, wo diese Balletttänzer eigentlich navigieren. Also sie kann sich da nicht reinfühlen. Solche Menschen, die können Schecks ausfüllen und irgendwie in die Richtung schubsen und das... Und dann die Leute, die da näher dran sind, die Arbeit machen lassen. Aber das, was sie versucht, das kann sie nicht, das schafft sie nicht. Und ja, es geht hier dann auch irgendwann die Geduld aus, weil es eben, wie gesagt, sie ist gewohnt, dass Dinge auf eine gewisse Art und Weise laufen. Aber ich fand sie nicht komplett schlecht. Ich fand sie halt einfach in einer Situation, die eben nicht dem entspricht, was sie navigieren kann, wie sie aufgewachsen ist oder was. Das ist ja genau der Bruder, ist ja da genau das beste Beispiel. Er ist da so absoluter Zyniker, macht halt trotzdem sein Ding, aber eigentlich diese Leute, die sind ja komisch und keine Ahnung was. Also das ist dieser Doppelschein.
Ja, es ist viel mehr Schein als sein. Ja. Der Vater hat auch mal gesagt, es ist ja gut, dass du Migranten hilfst, aber es hat Grenzen, und das sagt in meinen Augen alles aus eigentlich.
Ja, also diese Menschen haben zu funktionieren einfach, wie sie das wollen. Und ja, ich meine, wie es dann halt umschlägt und was dann noch kommt, ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber ja, es ist dieser White Savior, das fand ich schon sehr spannend eigentlich.
Voll, wie du sagst, Susanne, also diese weiße Retter-Thematik, das ist schon auch irgendwie sehr clever, wie er das so auf den Kopf stellt. Und ich finde auch, Jessica Chastain spielt das irgendwie sehr klar auch. Also ich finde es total überzeugend, wie sie es spielt. Und ich finde es auch mega interessant, dass sie ja vor ein paar Jahren den Oscar gewonnen hat und was für Filme sie seitdem macht. Also eigentlich totale Nischenfilme. Diesen Film schaut, werden sich auch weltweit nicht besonders viele Leute anschauen. Und sie ihren Ruhm und ihre Preise und ihre Berühmtheit nutzt sie jetzt nicht unbedingt nur für die massentauglichen Mainstream-Filme. Mir war es ein bisschen zu steril, wie wir schon besprochen haben. Also ich finde, die kalte Inszenierung passt zur Thematik und auch zu dieser reichen Welt. Und er macht ja dann oft eben diese Differenz. Also man sieht dann die Reichen, wie sie aus ihren schönen Kristallsektgläsern trinken und dann wird geschnitten und man sieht die andere Welt in dem Film der mexikanischen Immigranten, die aus Plastikbechern trinken und so weiter. Also diese Schere macht er auf, aber ich fand die ganze Erzählweise und Inszenierung dann schon sehr nüchtern und sehr zurückhaltend, was irgendwie zur Thematik passt. Aber so richtig mitreißend wird er dadurch halt dann auch selten, finde ich.
Es ist halt der Blickwinkel macht es für mich schwer, weil er versucht beide zu porträtieren in einem gleichmäßigen Licht, sage ich jetzt einmal. Wenn man es jetzt aus ihrer Seite sieht, du müsstest das fast nochmal hochpushen, einfach nochmal ins Extreme rein, um einfach wirklich diese Absurdität zu zeigen. Wenn du es durch ihn erzählst, darf er aber auch nicht allzu sehr zum Opfer verkommen. Also der Film versucht halt irgendwie es beiden recht zu machen und das spürt man halt teilweise einfach auch.
Und es gibt sehr viele Tanzszenen, das gehört vielleicht auch noch gesagt.
Okay, also wie würdet ihr den Film bewerten, Ina? Wie viele Punkte würdest du geben?
Ich sage 6 von 10. Interessantes Thema, aber ein bisschen zu wenig Herz.
Ja, ich bin auch so bei 5 bis 6 Punkten.
Ja, also ich schließe mich da euch beiden an. Ich würde auch 6 oder vielleicht sogar nur 5 von 10 Punkten geben. Interessante Ausgangslage und auch interessantes Thema und auch in der Drastik, wie es dann gezeigt wird, sehr gut, aber auch ein schwieriger Film zum Anschauen. Gut, dann kommen wir zum letzten Film der Woche, was Leichteres. Paw Patrol, der Dino-Film, ist ein weiteres Kino-Filmableger-Abenteuer der extrem erfolgreichen Paw Patrol-Kinderserie um die Welpen, die Einsatzkräfte sind und Tieren und Menschen in Not helfen. Und im neuen Film sind sie gerade auf hoher See unterwegs bei einer Rettungsmission und stranden dank eines verheerenden Sturms auf einer Insel. Und auf der Insel gibt's Dinos, wie ja schon der Titel verrät. Und es wohnt auch schon ein anderer Hund auf der Insel. Und sie sind quasi die ersten anderen Tiere gemeinsam mit ihrem menschlichen Anführer, die dort stranden. Und sie finden sich dann eben auf der Insel zurecht. Und dann gibt's natürlich noch einen Antagonisten, der es vielleicht auch auf etwas auf dieser Insel abgesehen hat. Und so kommt es dann zu einem Animationsabenteuer auf dieser Dino-Insel mit den Paw Patrol-Welpen. Ina, wie fandest du denn den Film als Hundefan?
Ich mag Hunde, ich mag Dinos. Ich verstehe irgendwie gar nicht, warum ich immer dachte, dass das kompletter Schrott ist, ehrlich gesagt. Also ich war irgendwie, ich habe die anderen beiden Filme, weil das ist jetzt der dritte Kinofilm von Paw Patrol, ich habe die anderen beiden nicht gesehen. Ich fand ihn sehr kindergerecht, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Abwechslungsreich, die Themen, die irgendwie angeschnitten wurden, daran kann ich nichts aussetzen. Also Selbstvertrauen, Zusammenhalt, darum vor allem, dass einem Fehler nicht schlechter machen. Also ich fand ihn eigentlich ganz cute.
Also mir ging es ganz anders. Ich habe auch noch nie irgendwas von Paw Patrol gesehen. Also ich wusste natürlich, was das ist, aber ich habe auch die anderen Filme nicht gesehen und die Serie schon gar nicht. Und also natürlich ist das eher für kleinere Kinder gedacht, aber ich war dann doch irritiert, wie simpel das irgendwie ist. Also ich finde, es gibt jetzt gerade viel bessere Animationsfilme im Kino zu sehen mit Toy Story 5. Ja. Und ich würde sogar sagen, der neue Minions-Film ist besser als Minions und Monster, finde ich besser als den Paw Patrol Film. Ich finde, der reproduziert irgendwie so ganz eigenartige Erzählweisen, die im restlichen Hollywood-Kino irgendwie schon lange passé sind. Also sie kommen irgendwie auf diese Insel. Den Dinos geht es ja eigentlich gut, bevor sie da hinkommen. Und eigentlich sind die Welpen ja das Problem, warum alles Schlechte in dem Film passiert. Aber es wird mit so einer, es wird mit so einer Leichtfertigkeit abgetan, dass sie da eigentlich, also es ist fast schon so ein kolonialistisches Narrativ, finde ich, wie sie da hinkommen und auch wie der Film das dann auflöst am Ende. Also es sind so ganz eigenartige Erzählmuster, finde ich, auch für einen Kinderfilm. Also ich finde, das muss man heutzutage nicht mehr so machen. Und also
ich glaube, mein Anspruch war ein bisschen ein anderer und ja. Ich würde ihn mir halt auf jeden Fall, ich würde es nicht empfehlen, dass ich ihn mir jetzt ohne Kind anschauen würde oder so. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht gesehen, wenn wir nicht hier im Podcast besprochen hätten. Aber ja, wie schon gesagt, fand ich jetzt nicht so schlimm. Ja. Habe ich jetzt nicht so gesehen wie du.
Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen, aber so Paw Patrol, das sind ja so diese Serien, die dann ins Kino kommen, die eigentlich nicht jetzt so den Anspruch haben, tiefgründig zu sein oder sehr bedeutsames Drama zu erzählen oder diese mega Lesson da irgendwie rauszuklatschen. Da geht es einfach nur, bös gesagt, okay, wir können noch ein bisschen mehr abcashen mit diesen Hündchen. Es muss nichts Großartiges sein, es muss nichts Bewegendes sein. Moodboarder, Dinos, warum nicht Dinos? Also da geht es eigentlich nicht so wirklich um viel. Und dann ist eigentlich bei solchen Filmen oft nochmal die Frage, hat man trotzdem noch irgendwie Spaß damit? Aber Toy Story versucht einen ganz anderen Liga zu spielen, ja, was Kinderfilme betrifft.
Auf jeden Fall. Also ich wollte es auch gar nicht sagen, dass das die, dass das derselbe dieselbe Stoßrichtung hat quasi wie Toy Story 5. Und ich habe natürlich auch überhaupt nicht erwartet, dass es quasi auch für Eltern etwas bietet. Das ist halt wirklich Kinderkino, ja, das jetzt auch für Eltern oder für uns quasi wenig Reiz hat. Das war mir auch vorher absolut klar, so meine ich das auch gar nicht. Ich fand es eher interessant, was für Muster und Thematiken, der dann irgendwie trotzdem da verwendet, obwohl du, wie du ja sagst, es eigentlich reicht, dass die quasi ein neues Abenteuer erleben. Und das ist es ja. Also wie gesagt, das ist ja eine Serie, die 10, 20 Minuten dauert, ein Abenteuer, und da muss es jetzt über 90 Minuten tragen und deswegen muss es halt ein bisschen größer und epischer sein. Und das sind jetzt Dinos, die, das finde ich super, die Dinos sind nicht die Bösen. Das hätte man ja auch machen können, das wäre noch viel schlimmer gewesen. Immerhin sind die Dinos die Guten. Aber es gibt dann eben noch einen Antagonisten, und ich finde eben, den unterscheidet nicht so viel von den guten Paw Patrol-Helden in Wahrheit. Aber er will uns dann quasi trotzdem erklären, warum jetzt die einen die Guten sind und die anderen die Bösen. Und das sind ja doch Botschaften und Ideen, die man den Kindern dann mitgibt. Und die fand ich dann doch irgendwie schräg teilweise.
Du kannst die Hündchenhelden halt nicht zu den bösen Imperialisten, Kolonisatoren machen. Das geht einfach nicht. Natürlich. Auch wenn das vielleicht die unterliegende Lektion ist, so wie ich das raushöre.
Ja, genau. Na, natürlich können sie nicht die Bösen sein, aber da muss man sich ein bisschen eine cleverere Geschichte überlegen.
Ja, aber jetzt bin ich gespannt auf deine Bewertung.
Ich kann natürlich jetzt keine super niedrige Punktewertung, also für mich wäre es wahrscheinlich ein 3 von 10, aber ich würde schon als Kinderfilm würde ich wahrscheinlich eine 5 von 10 geben. Aber schon für die kleinsten Kinder würde ich hinzufügen. Also ich finde, der gibt auch wenig für Kinder über 8 oder so, ich weiß nicht, wie ihr das beurteilen würdet, finde ich, hat der fast schon wenig zu bieten.
Kann ich gar nicht beurteilen mit dem Alter, aber auf jeden Fall für die ganz Kleinen. Ich würde 6 oder 7 von 10 geben.
Also wenn du sagen würdest, die Mama möchte jetzt Ruhe haben oder der Papa einen Kaffee trinken gehen und dann vielleicht noch einmal zum Spa, ist es der richtige Film, dass man die Kinder 1,5 Stunden reinsteckt?
Ja.
Ich würde sagen nein, aber...
aber es reicht.
Wenn dann nur noch der im Kino läuft und die anderen Animationsfilme nicht, dann kann man den nehmen.
Okay, sehr gut.
Fast, dann haben wir alle 3 Filme durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört und uns schreibt, uns Feedback gebt und sagt, wie ihr die Filme fandet. Und genau, wir freuen uns auf nächste Woche und bis dann.
Tschüss, baba.